Was heißt es eigentlich, eine Gemeinde zu sein? Wie soll eine Gemeinde aussehen? Was soll denen, die dazugehören, wichtig sein? Es ist wichtig, dass eine Gemeinde bereit ist, auf die Stimme Gottes zu hören, auch wenn das ihr etwas kostet. Aber wo führt das uns hin? Es gibt viele verschiedene Vorstellungen, wie eine Gemeinde aussehen soll, wie sie mit Problemen umgehen soll und häufig auch, welche Prioritäten sie setzen soll. Aber ich bin überzeugt, wenn wir eine christliche Gemeinde sein wollen, dann gibt es keine Alternative dazu, dass wir uns bei Jesus Christus treffen. Immerhin, wenn wir uns Christen nennen, dann sagen wir, dass wir Jesus unseren Erretter, dass Jesus unser Erretter ist. Und er soll im Mittelpunkt stehen. Aber wie sieht das praktisch aus? In unserem Text für heute sehen wir Verschiedenes, was Jesus wichtig war. Der Text ist im Matthäus-Evangelium Kapitel, beginnend im Kapitel 9, Vers 35, bis Kapitel 10, Vers 4. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind dieser: Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Bei der Betrachtung des Textes möchte ich mit dem letzten Abschnitt beginnen und rückwärts arbeiten. Was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, dass eine Gemeinde sich um Jesus versammelt? Diese Liste der Jünger fasziniert mich schon lange. Es lohnt sich, die Liste der Namen genau anzuschauen. Dabei entdeckt man ein paar Überraschungen. Simon Petrus, das ist der, der Jesus als den Christus bekannt hat und gleich danach versucht hat, Jesus zurechtzuweisen. Das ist der, der Jesus gesagt hat, dass er bereit ist, mit ihm in den Tod zu gehen und wenige Stunden später geleugnet hat, ihn überhaupt zu kennen. Das ist der, der zu Pfingsten vor einer großen Menschenmenge gepredigt hat. Und das ist der, den Paulus zurechtweisen musste, weil er sich heuchlerisch verhalten hat. Jakobus und Johannes, das waren die beiden, die ihre Mama engagiert haben, um Jesus zu bitten, dass sie die zwei mächtigsten Posten in seinem Reich bekommen sollen. Was bei den anderen Jüngern natürlich nicht so ganz gut angekommen ist. Das sind die beiden, die an anderer Stelle als Donnersöhne bezeichnet werden, also Hitzköpfe. Wir finden in dieser Liste Thomas, der uns als der zweifelnde Thomas bekannt ist. Wir finden auch Matthäus, den Zöllner, einer, der für die römische Besatzungsmacht gearbeitet hat. Drei Namen später finden wir Simon der Kananäer. Das ist eine Bezeichnung für jemanden, der ziemlich radikal gegen die römische Besatzungsmacht war. Man kann sich denken, was für Gespräche es bei den beiden im Lagerfeuer immer wieder gegeben haben wird. Und zu guter Letzt finden wir Judas Iskariot, der, wie es dasteht, Jesus verraten hat. Warum in aller Welt würde Jesus sich so ein bunter Haufen zusammensuchen? Vielleicht, weil es bei Jesus nicht darauf ankommt, ob alle derselben Meinung sind, solange sie immer wieder ihn in die Mitte stellen. Wir lesen in den Evangelien, dass die Jünger sich immer wieder gestritten haben und Jesus hat sie immer wieder um sich gesammelt. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass es in der Urgemeinde Auseinandersetzungen gegeben hat. Und sie haben sich wieder um Jesus gesammelt. Lass mich euch eine Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Familie auf Familienbesuch hier in Thüringen. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Pastor, der mir gesagt hat, Karl, es gibt eine Gemeinde hier in Thüringen, sie suchen einen Pastor und ich denke, du würdest gut hinpassen. Ein paar Stunden später habe ich mich mit diesem Pastor zusammengesetzt und er hat mir gesagt, ich sage es dir gleich, die Gemeinde Jena ist eine heterogene Gemeinde. Es will heißen, die sind nicht alle einer Meinung. Das ist auch, was ich vorgefunden habe. Unterschiedliche politische, soziale und theologische Ansichten. Und dazu sage ich, in Ordnung. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wenn Simon der Kananäer und Matthäus der Zöllner gesagt hätten, unsere politischen Ansichten sind uns wichtiger als Jesus, oder gar, ich vertrete Jesu Politik, oder wenn Jakobus und Johannes gesagt hätten, unser Machtbestreben ist uns am wichtigsten, und wenn wir Jesus dazu gebrauchen können, dann gern, aber sonst machen wir es ohne ihn. Oder wenn Petrus gesagt hätte, ich habe es vermasselt, ich gehe. Oder wenn die anderen Jünger gesagt hätten, Petrus, du erfüllst nicht unseren Standard, wir möchten, dass du Leine ziehst. Oder vielleicht anderen möglichen Einstellungen oder Aussagen, die Jesus nicht mehr als Zentrum genommen hätten, dann hätten sie nicht gebraucht werden können, um die Welt zu verändern. Aber Jesus stand bei ihnen im Zentrum. Jesus wurde immer wieder erneut zu ihrem Zentrum, wenn sie davon abgerückt waren. Und so haben sie die Welt auf den Kopf gestellt. Jesus ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner. Er ist der größte gemeinsame Nenner. Und Jesu Gemeinde muss sich um ihn sammeln. Und wenn wir ihn in die Mitte stellen und bereit sind, unsere Unterschiede zurückzustellen, dann können wir uns gemeinsam an das ranmachen, was für Jesus besonders wichtig ist. Ich lese Matthäus 9, 36 bis 38 nochmal. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Hat Jesus gefragt, ob sie eine bestimmte politische Einstellung haben? Hat er gefragt, ob sie eine schlüssige Theologie vertreten? Jesus hat die Not gesehen und es hat ihn innerlich bewegt. Ich weiß, dass viele Menschen hier innerlich bewegt werden, wenn sie die Not der anderen sehen. Ich weiß auch, dass manche etwas wählerisch sind, wenn sie sich innerlich bewegen lassen. Wir müssen von Jesus lernen, was Barmherzigkeit bedeutet. Denn Barmherzigkeit ist eine zentrale Eigenschaft von ihm. Und folglich soll es auch von seinen Nachfolgern sein. Jesus hat gesehen, dass die Not so groß ist, dass er seine Jünger aufgefordert hat, um Mitarbeiter für die Ernte zu beten. Es ist dann auch keineswegs falsch, wenn wir Gott um Mitarbeiter für die Ernte bitten. Aber hast du je gedacht, dass du auch schon eine Antwort auf dieses Gebet sein kannst? Wo möchte Jesus dich in seine Gemeinde einsetzen? Es ist immer gefährlich, wenn ein Prediger diese Frage stellt, denn es gibt die Leute, die schon sehr viel tun, die sich verängstigt fragen, was soll ich alles noch tun? Und es gibt auch diejenigen, die ganz zufrieden sind, die anderen machen zu lassen. Einmal nach einer ähnlich gearteten Predigt hat ein Mann zu mir gesagt, du sagst, wir sollen arbeiten, das tun wir auch. Dabei meinte er aber, dass er in seinem Garten arbeitet. Nicht ganz das, was gemeint war. Aber es lässt sich kaum in Worten fassen, wie viel Segen du dir entgehen lässt, wenn du nicht mit aufs Feld gehst, um zu helfen, die Ernte einzubringen. Und noch kurz zu Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Es ist interessant, dass diese Vers in Matthäus 4, 23 fast identisch sind. was war dazwischen, also zwischen Matthäus 4 und Matthäus 9 passiert? In Matthäus 5 bis 7 finden wir die Bergpredigt. Jesus hat gelehrt, wie sein Reich aussieht. In Matthäus 8 und 9 hat er weiter gelehrt, aber hat Menschen geheilt. Er ist mit Menschen zusammen gewesen. Er ist dahin gegangen, wo sie waren. Er ist ihnen begegnet. Er hat sie berührt. Und nach unserem Text, also in Kapitel 10, finden wir, dass er seinen Jüngern Anweisungen gegeben hat, dass sie selber hinausgehen. Er startet uns aus mit dem, was wir wissen sollen. Er macht es uns vor. Und dann sendet er uns aus, um eine leidende und sterbende Welt zu berühren. Als Gemeinde werden wir nur das können, wenn wir uns um Jesus sammeln. Und genau wie Jesus sind wir darauf angewiesen, dass Mitarbeiter mit anfassen. Ich finde es schon beeindruckend, wie viel in dieser Gemeinde getan wird. Aber wie viel mehr Segen möchte Gott bringen? Wie will Gott dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen? Es hängt nicht davon ab, dass wir alles gleich sehen. Es hängt davon ab, dass wir uns um Jesus versammeln und uns ihm zur Verfügung stellen. Amen.